von deiner Ruhemeditation. Jetzt ist natürlich interessant, heute ist sehr interessant.
Funktioniert alles nicht, klappt nicht. Ich komme da einfach nicht, am Anfang komme ich da rein, aber dann klappt das nicht mehr. Also ich, das ist schlecht. Also ich komme da einfach zu keinen Ergebnissen.
Also zieh mich da in den Film rein. Am Anfang geht's und dann geht's nicht mehr.
Ja.
Was machst du am Anfang?
Da bin ich einfach ausgeruht, habe einfach weniger Schmerzen. Vor allen Dingen, guck mal, ich muss ja immer am Boden sitzen. Ich bin das ja nicht gewöhnt. Das ist ja für mich eine komplette Umstellung.
Du kannst ja auch gehen.
Das tue ich. Das geht dann noch besser. Aber ich will auch sitzen, weil im Sitzen, das ist immer noch das Liebste. Aber ich habe das Sitzen ja schon verkürzt.
Ja, okay.
Minimum 15 Minuten, wenn es geht auf 30.
Mhm. Ja, aber das ist normal.
Ja.
Es ist wirklich eine für uns, für uns Sofa verwöhnte Gören, ist das so.
Ich werde doch gleich runtergehen, meinen Stuhl holen. Ich kann nicht immer sitzen am Boden, das geht nicht.
Du hast doch einen Bürostuhl.
Ach, das ist ein altes Ding.
Geht das nicht?
Ich weiß nicht.
Ja, dann holst du einen Plastikstuhl.
Ja, der ist aber, kann ich mich schön hinsetzen.
Du kannst auch den da nehmen.
Ach so, gut, zum Meditieren habe ich mir gedacht. Das ist sehr gut. Ich habe keine schlechte Idee, dass ich mich ab und zu einfach auf den Stuhl setze.
Ja, du musst schauen, ob es Meditation etwas bringt. Hm. Wenn du da drauf sitzt, dann schau einfach, dass der Rücken nicht angelehnt ist. Der Rücken muss frei sein.
Ah, okay.
Probier's mal. Und sonst einfach 10 Minuten entspannen.
Einfach mal einen Stuhl setzen, weißt du, das ist. So, das sind so meine kleinen Probleme. Und ich habe also Folgendes festgestellt. Ich habe gestern Abend ein Buch gelesen, auch von dem, das habe ich ja dabei, dieses Anapanasati.
Mhm.
Und er schreibt ja auch, dass er hat ja verschiedene Meditationsobjekte. Er beschreibt einmal hier dieses Meditationsobjekt, dann hat er alle möglichen anderen noch, ich drei oder vier oder fünf andere hier einsetzt, um eben halt in die Ruhe reinzukommen. Wäre das für mich vielleicht ein gangbarer Weg?
Man muss da ein wenig aufpassen. Es gibt 40 verschiedene Meditationsobjekte. Aber du kannst nicht sagen, das eine ist besser als das andere und wenn es mit dem ersten nicht geht, dann nimm das 10. oder das 35., dann geht's. So kann man es nicht sagen. Und es birgt einfach die Gefahr, wenn du beginnst zu wechseln, dann wirst du, ich sage dem, das sind die Meditationstouristen. Weil die hören dann, in diesem Kloster wird mit diesem Meditationsobjekt, und das ist sehr gutes, dann gehen sie dahin und es gelingt nicht, und dann hören sie in jenem in jedem Kloster und in jedem Meditationszentrum etwas anderes.
Ja.
Und ich bin von Anfang an, ich bin beim Atem geblieben und habe gemerkt, mit dem Atem in einem Kloster, wo es sehr ruhig ist, geht das natürlich sehr schnell in die Tiefe, aber in einem Kloster hast du manchmal auch Aufregung. Also da musst du die Sala reinigen und dann auf Almosengang gehen und auch wenn du, hast du vielleicht heute gemerkt mit dem Almosengang, auch wenn du einen Meter vor dir auf den Boden starrst, du bekommst so viel mit, alleine mit den Augen, das ist unglaublich. Ja, und zu Beginn dieser Übung gehen die Augen natürlich bei jedem Geräusch links ist, zack, sofort schauen wir mit den Augen hin, was ist da los? Ich habe dann lange gezögert, weil ich habe gelesen, eben dieses Buddha, und das wurde mir auch im Kloster anempfohlen, ich soll mit dem Buddha arbeiten, nicht mit dem Atem. Und ich habe dann mal gesagt, okay, jetzt nehme ich 2 Wochen lang das Buddha und mache einfach konsequent Butter. Und nach 2 Wochen schaue ich mal im Vergleich, was bringt mir der Atem, was bringt mir das Butter. Und das Butter ist ja ein Wort, das denkst du. Ich bin, 40, 45 Jahre war ich der Denker, ich musste immer denken. In der Armee, dann musst du vorausdenken, du musst Planungen machen und im Jetzt musst du immer wieder denken, machen sie das, was ich geplant habe und dann musst du nachher nachdenken, was haben sie getan, was muss ich ihnen jetzt sagen, was sie korrigieren müssen, ich habe dauernd gedacht. Und das ist, für mich war das gut, die Gedanken ersetzen durch Butter.
Ja. Jetzt kommen wir genau auf den Punkt, das ist genau das, also ich habe auch festgestellt, also seitdem ich habe ja vorher mit dem Wissen ein, Wissen aus, also das heißt Wissen nicht atmen, Wissen nicht atmen ein, Wissen nicht atmen aus, ein, Wissen aus, oder Körper ein, Körper aus, das heißt also ich atme ein und bin aber, das ist, geht ja beim, also beim Einatmen und dem Körper. Und das, damit bin ich gut klargekommen. Das habe ich ja die ganze Zeit geübt. Wo ich jetzt angefangen habe, mich nur auf den Atem zu konzentrieren. Das macht eine ganz große Schwierigkeit.
Ja, dann nimm wieder das Atem ein, Atem aus. Einfach schau, so wie du das sagst, wenn du das so denkst, dann ist das unheimlich viel Bewegung. Wissen Atem ein, Wissen Atem aus. Das ist ja eine riesen Aktivität.
Ja, vielleicht brauche ich das aber nicht, wo du das jetzt.
Versuchen!
Da komme ich wohl mit klar.
Versuchen!
Komme ich ganz gut mit klar. Ich habe das auch eben nochmal versucht, halt, ich habe einfach jetzt mal gewechselt. Bin wieder Körper ein, Körper aus. Und das war gut, da bin ich mit meinen Schmerzen wesentlich besser klar. Warum weiß ich nicht, vielleicht weil ich gewechselt habe, weil es neu war. Alles Neue ist ja immer irgendwie interessant.
Du musst nicht nach warum fragen. Warum ist die falsche Frage? Weil wenn du warum fragst, dann kommen Begründungen. Und das ist ja das, was ich dir vor 2 oder 3 Tagen gesagt habe. Du willst immer erklären. Du willst alles erklären. Und das Dhamma kann man nicht erklären. Das Dhamma ist einfach. Wenn du wissen willst, warum ist da ein Schmerz, dann sagen die Chilesas, ja, weil ich jetzt schon 1 Stunde so sitze. Ich habe ja, der Körper muss immer in Bewegung sein, damit er, sonst schmerzt er. Und dann sagen wir, ja, ist eine logische Erklärung. Und glauben das, dann sind wir im Glauben hängen geblieben. Und dann kannst du auch zu den Hinduisten konvertieren, die glauben, weiß ich was. Und kommen halt nicht weiter. Lass mal die Ursachensuche weg. Schau einfach, wenn ich das so mache, dann geschieht das. Und wenn ich so mache, dann geschieht es anders. Und welches ist für dich erwünscht? Wo wird dein Geist ruhiger? Und dann machst du das.
Also wenn ich die Gehmeditation mache, dann komme ich hiermit ganz gut klar. Nur auf den Atem sich konzentrieren. Das wird dann besser.
Das darfst du nicht.
Nee, das darf ich dann nicht. Ich wollte nur sagen, da wird es dann besser.
Ja.
Aber wenn ich nur sitze, dann habe ich hier einfach Probleme.
Ja, aber das, du kannst nicht sagen, bei der Gehmeditation mache ich es mit dieser Technik.
Ja, das geht nicht. Und ich habe festgestellt, ich muss mich bei der Gehmeditation, ich muss mich da einfach, zumindest wenn ich an den Wendepunkt komme, muss ich mich hinstellen und auf die Füße konzentrieren. Und dann irgendwie auch ein Stück auf den Körper.
Ja, das ist jetzt eine.
Nee, das ist für mich ganz wichtig, habe ich ganz klar gemerkt.
Ja, sehr wichtig.
Ja,
sehr wichtig.
Um wieder,
weil sonst könntest du die Füße vergessen, wenn du dann zurückgehst, oder was?
Nein, das ist deswegen, weil ich störe schon mal ab. Und wenn ich das mache, komme ich wieder.
Ja, aber du hast wieder eine Bewegung im Geist.
Ich weiß, aber die brauche ich auch nicht. Die Bewegung, dass ich halt wieder auf die Füße komme und mit rechts anfange und dann weitergehe.
Wieso musst du mit rechts anfangen? Aber das ist eine Kondition.
Ja. Die sind ja auch nicht wahr. Man kann mit dem Fuß anfangen gehen, oder?
Natürlich. Okay. Natürlich. Du konzentrierst dich ja auf den Atem und nicht auf die Füße. Deshalb ist es ja nicht logisch, wenn ich anhalte, muss ich mal auf die Füße konzentrieren. Nein.
Das ist aber für mich hilfreich.
Wenn du in die Ruhe willst, dann musst du immer am gleichen Ort bleiben. Der Geist jetzt ist so groß wie das Universum und der muss zusammenschrumpfen auf einen Punkt. Einspitzigkeit. Ajahn Buddhadasa schreibt von Ekagata in diesem Buch. Das ist die Einspitzigkeit. Und Einspitzigkeit ist die Einpunkt. Und da musst du hin und das heißt, der Geist muss sich auf einen Punkt zusammenziehen. Und was du machst, ist zwei Punkte. 20 Meter beim Atem, der eine Punkt und dann gehst du runter. Und so kommst du nicht in die Einspitzigkeit. Das ist ja auch mit wir haben über die Körperachtsamkeit gesprochen. Wenn du durch den ganzen Körper mit der Achtsamkeit gehst, man merkt schon, der Geist wird ruhiger, er wird so fokussierter. Aber er wird nicht ruhig, weil du eben von, dann gehst du zu den Augen und dann zur Nase und dann zur Oberlippe und dann zur Unterlippe und Zunge und Zähne und
die Einspitzigkeit ist was anderes.
Ja, Einspitzigkeit ist in unserem Beispiel, welches ich gemacht habe, das Ich ist in der Mülltonne drin. Und somit existiert kein Ich mehr und keine Mülltonne mehr. Also Subjekt und Objekt fallen in einem Punkt zusammen und es gibt kein Subjekt und Objekt. Und dann bist du im wahren Wissen. Und dieses wahre Wissen ist nicht ein Wissen über Objekte. Du weißt nicht, das ist eine Tasse. Wenn da in diesem Wissen eine Tasse auftaucht. Weil du bist nicht da und die Tasse ist nicht da. Das ist, man kann das nicht erklären. Weil für das gibt es keine Worte. Und unser Verstand denkt eben in Objekten. Ich, du. Oder Subjekt, Objekt. Und weil es kein Subjekt und kein Objekt gibt, gibt es keinen Raum und keine Zeit.
Ja, das ist ja ganz anders. Ja, das ist ja. Nee, okay, dann gut.
Also du kannst schon spielen, einfach. Ja. Ich möchte dich sensibilisieren, weil du dann ja gehst und wer weiß, ob du wiederkommst und wann du wiederkommst. Ändere nicht zu viel an diesem. Es soll eben immer gleich bleiben.
Ja, ja, das ist auch genau das. Ja, das
und wenn du jetzt merkst, früher war es besser, dann kehr zu früher zurück. Aber mach das, was du früher gemacht hast, konsequent.
Das habe ich auch konsequent gemacht.
Ja.
Und wie ist das, wenn ich jetzt vielleicht zum Buddha übergehe?
Das musst du ausprobieren. Das weiß ich nicht, wie das für dich ist.
Ja, wie ich das nicht mache. Also was kann ich eigentlich nur ausprobieren, wenn ich das länger Zeit mache. Weil ich dann ja wieder wechsle.
Ja.
Das ist ja auch nicht gut.
Ja, das musst du dann durchziehen, eine gewisse Zeit, schauen, was das für Erfolge hat. Aber der Atem, der Kontakt zum Atem bleibt bestehen. Ja, also jetzt mache ich das seit 3,5 Jahren, mache ich das Buddha. Wenn ich mich hinsetze, Augen schließe, einatme, dann merke ich gerade, das ist so wie, mir kommt immer das Geräusch des Flugzeuges, wenn der Pilot beginnt, Düse 1 ausschalten, Düse 2 ausschalten, so alles fährt herunter. Also Augen zu, einatmen, macht's da fährt alles herunter. Und dann gehe ich dann zum Buddha. Aber das Buddha ist etwas, das kannst du 24 Stunden lang im Buddha. und hat den Erfolg, wenn du Anfälle bekommst von Gier und von Hass, die kommen ja dann sehr heftig begleitet von Gedanken.
Ja, das ist ganz schön.
Dann kannst du sagen, ganz, ganz schnell. Also denken können wir ja schneller als sprechen. Ganz, ganz schnell, butter. Und das so schnell sprechen, dass dazwischen diese Silben keine fremden Gedanken kommen. Ja.
Ja.
Das bringt dann später auch etwas, wenn du Vipassana machst. Und die Konditionen anschaust. Weiß ich, du hast immer wenn du den Max begegnest, dann kommt in dir eine riesen Wut hoch. Und Wut ist Hass. Und da beginnst du das zu analysieren. Und du kannst nicht analysieren, wenn diese Wut da ist, weil dann ich bin wütend.
Ja.
Du musst dieses Ich bin wütend, musst du die Wut vom Ich trennen, die Wut, wie ich immer sage, vor dir hinlegen. Sagen, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, ist nicht mein Selbst. Und das kannst du natürlich mit dem Butto das Herz abkühlen und sagen, da ist die Wut und jetzt will ich diese Wut anschauen. Wie entsteht die? Hat nämlich mit dem Max gar nichts zu tun. Ja. Also testen ist wichtig und mach dann ab und zu auch die Reflexionen.
Das heißt, wie hat sich das für mich angefühlt?
Ja, wir kennen seit ungefähr 10 Jahren den Ausdruck Lesson Learned. Also was lerne ich aus der Lektion? Dass man kurz schaut, was ist gegangen in dieser Meditation? Und dann merkst du, da bin ich eingeschlafen oder da kommt die Wut hoch oder da geschieht das. Das wechselt ja immer. Und wenn du das analysierst, dann entsteht Weisheit. Und wir brauchen viel Weisheit mit vielen Werkzeugen, weil wenn heute die Wut hochkommt und es gelingt dir, diese Wut vor dich hinzuschieben innerhalb von 2, 3 Augenblicken durch die Technik Nummer 1, dann heißt das nicht, dass du die Wut jetzt im Griff hast. Das kann morgen mit dieser Technik komplett in die Hosen gehen. Es gelingt einfach nicht, die Wut rauszubringen. Dann musst du halt anstatt einen Kreuzschraubenzieher brauchst du einen Schlitzschraubenzieher oder übermorgen brauchst du einen Hammer, übermorgen brauchst du eine Rohrzange.
Also immer wieder verschiedene, aber ich denke, mit dem Buckel reicht dann.
Ja, natürlich. Ja. Ich sage einfach, weißt du, wie soll ich dir das erklären? Das war vor 9 Jahren, als ich das erste Mal in Mönch war ich in Bad Pannanatschat und dort kommt ein alter Mann jeden Tag ins Kloster und der hat Bonbons dabei. Der hilft den Mönchen nach dem Almosengang, so wie wir hier das Essen zusammenlegen, hilft das Essen zusammen und dann trennen, Reis geht hier und weiß ich was, die warmen Speisen hier und Dessert da drüben. Und dann gibt er jeden Tag den Mönchen Bonbons. Aber er gibt nicht jeden Tag allen Mönchen Bonbons. Und ich habe gemerkt, im Wissen, er gibt Bonbons, ist mir das 2-mal passiert. Ich bin aufgewacht und sofort, Posung, ich brauche Bonbons. Und an diesen Tagen hat er mir keine gegeben. Als hätte er das gemerkt, dass ich da eine riesen Gier entwickelt habe. Und dann die Gier untersuchen, da brauchst du dann verschiedene Werkzeuge. Du kannst schon butto, dann kühlt sich das ab. Ja, und dann plötzlich kommt es wieder. Und dann kommen diese Erklärungen, weißt du, es ist ja logisch, wir haben jetzt 16:30, jetzt kommt der letzte Zucker in unser Körper. Und dann meditierst du, weiß ich was, schläfst 2, 3, 4 Stunden und sonst meditierst du, gehst viel Gehmeditation, dann kommen die Chinesen und sagen, ich habe so viel Zucker verbraucht und jetzt ist morgens 4 Uhr und ich brauche jetzt Zucker, weil damals hatte ich einen Almosengang von 6,5 Kilometer, habe dann das ausgerechnet, als ich wieder in der Schweiz war. Das ist so lang, über eine Stunde Almosengang, und ich brauche jetzt Zucker, sonst sterbe ich. So dramatisch war es nicht, aber wir glauben ja solche Dinge, weil die Kilesas, die greifen auf unser weltliches Wissen zu. Und die weltlichen Ernährungswissenschaftler, die behaupten solchen Scheiß. Man muss alle 6 Stunden braucht man eine Prise Zucker für den Körper und man muss regelmäßig Wasser trinken und man soll dies tun und die Essen über den Tag verteilen, nicht nur viel essen, aber also viele Male kleine Portionen essen. Aber jetzt hat alles wieder geändert. Jetzt behaupten sie, man soll die Männer einmal essen in 18 Stunden. Und die Frauen sollen 16 Stunden. Ja, aber das nimmst du trotzdem auf. Das nimmst du trotzdem auf. Du kannst dir in der Welt da draußen, weil deine Freundin kommt nach Hause und sagt, ja, ich habe gehört im Thai-Fernsehen, wir müssen jetzt die Ernährung umstellen, es ist so, so, so. Oder du bist jetzt bei mir und jetzt hast du diese Idee, einmal essen im Tag genügt. Aber du hast noch zu wenig Erfahrung, genügt es wirklich? Oder nicht? Oder trotzdem?
Oder überhaupt?
Und die machen ja so ein riesen Durcheinander. Die sind der Zauberer. Mit der linken Hand fuchteln sie in der Luft herum und wir schauen auf die linke Hand und mit der rechten Hand zaubern sie oder stehlen die Taschendiebe, die machen das auch so. Habe ich auch, da war ich 10 oder 12 Jahre alt, waren wir in einem Zirkus und da war so ein Artist, der hat gestohlen. Zu Beginn, wo die Leute ins Zelt kamen, Zirkuszelt, hat er gestohlen und er war die erste Nummer. Dann hat er gesagt, wem gehört diese Brieftasche? Wem gehört diese Brille? Wem gehört das? Da hat er das Ding zurückgegeben und nachher hat er 2 oder 3 Leute in die Manege genommen. Und ich weiß noch, einer saß da, so ein wenig ein dicklicher Herr, eine Brille auf der Nase und Hosenträger an. Und er hat ihm gesagt, tun Sie, was Sie wollen, ich stehle Ihnen die Hosenträger. Und dann ist er um ihn rum, hat ihn immer wieder überall berührt, mal am Kopf, mal an der Schulter. Und der Mann, was hat er gemacht? Er hat sich natürlich auf die Hosenträger fixiert. Und der Trickdieb hält plötzlich seine Brille, die auf der Nase war, hält er hin und sagt, ist das Ihre Brille? Und der andere, ja, und zack, waren die Hosenträger weg. Unglaublich. Genau so funktioniert es. Genauso funktioniert. Du bist da mit Butto, 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 Butto und da kommt irgendeine Meldung. Da kommt, sie haben ja vollen Zugriff auf alle unsere Erinnerungen. Nicht nur aus diesem Leben. Da bist du Butto, 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 dann plötzlich kommt eine Erinnerung an eine Vergewaltigung. Ja, vielleicht, Männer können ja auch vergewaltigt werden, aber vielleicht kommt eine Sequenz hoch. Was ist jetzt das? Ich bin doch ein Mann. Wieso ist jetzt eine Frau, die vergewaltigt wird und ich identifiziere mich mit dieser Frau und schon bist du weg vom Buddha?
Das ist
unglaublich, wie die... Und solche Dinge analysieren und dann merkst du eben, irgendwann kannst du dieses Loch zuschließen. Aber es ist wie die berühmte Staumauer. Es sind 11 Löcher da, aber wir haben nur 10 Finger, die wir reinstecken können. Also da brauchst du Geduld. Geduld, Geduld, Geduld.
Ja, im Moment ist es eben so, dass ich habe keine Geduld mehr. Geht nicht richtig weiter. Eine Phase, mal gucken, wie es dann auch.
Was heißt, es geht nicht richtig weiter?
Ich komme nicht in die Ruhe richtig rein.
Weil du erwartest?
Ja, wie ich das eigentlich kenne.
Lass diese Erwartung sein. Überhaupt nichts erwarten. Jetzt ist deine Einatmung, jetzt bist du bei dieser Einatmung. Was dann bei der Ausatmung geschieht, spielt überhaupt keine Rolle. Jetzt bist du einfach bei dieser Einatmung. Und ob dein Geist ruhig wird oder noch nervöser oder beginnt eine Pirouette zu machen oder ob da diese Kugel kommt, von der gesprochen wird oder ob... Es gibt verschiedene Signale, die auf ein Samadhi-Zustand hinweisen können. Plötzlich geht dir ein kühler Schauer über den Rücken, oder es wird dir warm, so wohlig warm, oder es beginnt irgendwie hell zu leuchten vor den Augen, oder es beginnt zu blitzen, oder es beginnt zu glitzern, so wie wenn die Sonne tief steht und du schaust in einen See, der so gewellt ist, dann glitzert es. Es kann so vieles geschehen. Aber das ist ja unwichtig. Wir wollen nicht das Glitzern haben oder dann die Wärme, sondern wir wollen einzig und allein, wir wollen noch nicht mal Samadhi haben, wir wollen nur bei dieser einen Einatmung jetzt dabei sein. Und sonst nichts erwarten. Das ist der größte Fehler von uns allen, wir tun viel zu viel. Wir sind Manipulatoren. Dann wollen wir dies und dann müssen wir langsamer atmen und wir müssen tiefer atmen. Wann kommt dann das jetzt endlich? Und dann plötzlich wird der Geist relativ ruhig und dann kommen die Chinesas. Jetzt habe ich es erreicht, und schon bist du wieder vollkommen aufgeregt. Das Herz überhaupt nicht mehr ruhig.
Ja, das ist so. Naja, aber das ist eine ziemliche Arbeit.
Ja, es ist für alle die gleiche Anstrengung. Aber es ist als Spiel, nicht als Anstrengung. Da muss man durch. Und du kannst ja wirklich mal es ist eine Art wie Zuckerbrot und Peitsche, kennst du den Ausdruck? Nur mit der Peitsche müssen wir aufpassen, die darf nicht zu fest weh tun. Aber sie darf auch nicht aus Watte bestehen. Aber du kannst gut auch mal ein wenig Druck aufsetzen und sagen, jetzt will ich einfach mal 5 Minuten beim Atmen bleiben. Und vorher höre ich nicht auf oder beginnst du mit einer Minute. Aber da musst du vorsichtig sein, weil es muss auch machbar sein. Weil du solltest letztlich dann einen Gewinn daraus ziehen können.
Ja, das hat man schon mal gesprochen.
Ja, weil sonst bist du erpressbar oder sonst kommen sie und du sagst, ich will meditieren, sie kommen und sagen, das hat noch nie funktioniert. Es ist besser, wenn ich jetzt fernsehe oder wenn ich in die Disco gehe. Und deshalb ist wichtig, dass wir immer wieder diese Erfolgserlebnisse haben. Also beispielsweise, ich weiß nicht, ob du jetzt die Zeiten konsequent einhältst. Du kannst immer länger, aber nie kürzer. Wenn du sagst, ich setze mich 15 Minuten hin und ich bewege mich nicht, 15 Minuten ist okay, 16 Minuten ist besser, aber nicht 14 Minuten. Auf keinen Fall.
Ich weiß, was du meinst, aber das ist mir leider in der Vergangenheit, in den letzten Tagen, in den letzten, ist das manchmal, aber sehr selten, nicht gedacht. Bin nicht geglückt. Ich weiß, das ist nicht gut. Nicht
geglückt. Also jetzt gehen wir mal in so eine einzige Situation herein. Du bist gesessen und dann was ist geschehen?
Da kamen irgendwelche Mücken an.
Mücken?
Ja. Und dann habe ich es erst so hingenommen und dann irgendwo, jetzt habe ich voll die Mücken schwirren um mich rum. Das tut mir alles weh, jetzt unterbreche ich das einfach.
Aber du bist doch nicht die Mücken.
Nee, aber das war einfach zu nervig. Der Schmerz und die Mücken, das war dann einfach so.
Das soll dir eigentlich eine Hilfe sein. Sei doch mal den Mücken dankbar und sei doch mal dem Schmerz dankbar, dass die dich immer wieder zurück zum Atem führen. Weil je konsequenter du beim Atem bist, desto weniger sind die Mücken störend und desto weniger stört dich der Schmerz. Sieh's mal auf diese Art. Weil der Schmerz ist ja komisch. Du hast sehr starke Schmerzen, so starke Schmerzen, dass die Chineser sagen, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt aufhören. Und dann meditiere mal weiter, wenn du aufhörst. Meditiere weiter, wenn du aufhörst. Also nicht Augen auf und dann wieder denken, sondern Augen auf, aber beim Atem bleiben. Aufstehen. Und dann schauen, was geschieht jetzt mit dem Schmerz.
Also ich beende die Meditation und stehe auf und schaue, was passiert jetzt mit dem Schmerz.
Ja.
Du löst dich auf.
Warum? Wie kommt das? Da muss jetzt das Interesse kommen.
Ja,
dass du dich wieder fragst, wo kommt der Schmerz her? Kommt er aus dem Boden in meinen Körper oder kommt er durch die Luft in meinen Körper oder ist er schon in meinem Körper, bevor er wehtut? Und wo geht dieser Schmerz hin, wenn ich aufstehe?
Ich kann das körperlich nur erklären eben, ne? Also
Nee, das sind keine, das wollen wir nicht.
Ja, genau.
Das wollen wir nicht, weil das ist Quatsch. Das ist Quatsch.
Ja, das ist aber die einzige Erklärung, die ich habe dafür.
Und du hast gar keine, hör auf zu erklären.
Ja, nee, das ist jetzt für mich die einzige, die ich habe.
Nee, du hast keine Erklärung.
Doch.
Nein, das ist ja eine Illusion, diese Erklärung. Du streb keine Erklärung an, du musst dir die Dinge nicht erklären, du musst sie erleben. Und durch das Erleben, ich sitze hier, ich bewege mich nicht und der Schmerz entsteht, du musst das wahrnehmen. Und dann hinterher, wenn du einen ruhigen Geist hast, kannst du ja von hinten beginnen aufzurollen. Da ist Schmerz im Knie. Aber der muss ja irgendwie entstehen. Also, dann gehst du, wie wenn du beim Video zurückspulst, aber ein Bild ums andere, nicht im Schnelldurchlauf, sondern dann gehst du. Was kam denn, bevor ich gespürt habe, das erste Mal, dieses unangenehme Gefühl. Was kam davor? Weil die 3000 Geistbewegungen pro Augenblick, die finden nicht gleichzeitig statt, sondern eins nach dem anderen. Und das ist unser Vorteil. Wir können eben zurückgehen und sagen, wenn das alles eine Illusion ist, dieser Schmerz, der muss ja wie dieser Kaffee aus Milch, aus Kaffee, aus Zucker, aus Wärme, aus Wasser. Jetzt beginnen wir. Da war Wasser, okay, was kam vor Wasser? Da kam Kaffee, was kam vor Kaffee? Da kam Zucker, was kam vor Zucker? Da kam Milch und was kam vor Milch? Da war Hitze. Und dann wissen wir, wenn es bei Hitze nicht mehr weiter zurückgeht, die Hitze ist der Auslöser, der Erste, das Erste. Und dann kam das dazu und plötzlich haben wir Kaffee. Wir müssen diesen Kaffee zerlegen. Wir müssen auch den Schmerz zerlegen.
Ich habe da schon mal, ich habe da gar keine Idee, ich muss es nochmal, ich will jetzt auch gar nicht weiter, ich muss da nochmal versuchen. Dann kann man vielleicht mal drüber reden. Ich versuche es erst nochmal alleine.
Ja, das kannst du nur alleine. Das kannst du nur. Also das braucht ziemlich viel Übung, bis du das dann einwandfrei sagen kannst. Die Hitze ist das erste, der erste Bestandteil vom Schmerz.
Ich habe es ja versucht, wir hatten ja schon mal darüber über dieses
Thema. Nee, deshalb, es bringt nichts, jetzt Vipassana zu machen, außer wenn du wirklich dann ein wenig abgehärtet bist, dass du sagst, anstatt jetzt aufzustehen, wenn es schmerzt, bleibe ich sitzen, bis der Schmerz riesengroß ist und ich nicht mehr vom Schmerz weg kann, zurück zum Atmen. Und dann nimmst du den Schmerz als Meditationsobjekt. Und dann mal schauen, was geschieht mit diesem Schmerz. Und das tut ja so weh, das kannst du nicht, erwarte nicht, dass du das heute Abend den Schmerz verstehst.
Ich habe es ja schon versucht.
Das tut so weh. Diese Illusion, die schmerzt so extrem. Ist nur eine Illusion. Und da hilft manchmal dann schon, wenn du wirklich Schmerzen hast, dass du sagst, das bin ich nicht, gehört mir nicht, ist nicht mein Selbst. Weder der Schmerz, noch das Knie, noch irgendetwas an diesem Vorgang bist du. Thanajan Martin ist, von dem habe ich auch schon erzählt, der ist schon über 20 Jahre Mönch hier in Thailand und der hat ein gutes Bild. Der sagt, wenn du ins Kino gehst, dann bist du nicht der Film. Aber ein guter Film, der zieht dich ja völlig rein. Also ich könnte x Beispiele, als kleiner Junge habe ich Superman gesehen und der hat ja dieses Cape hinten. Dann bin ich nach Hause, habe ein Badetuch genommen, mit einer Wäscheklammer vorne zusammengetackert und dann bin ich als Superman durch unser Haus gerannt. Und ich war Superman, verstehst du? Jetzt bin ich Mönch, damals war ich Superman. Ist beides eine Illusion. Und im Film, da zieht es mich rein, ich bin sehr nah im Wasser gebaut, die guten Filme, da habe ich geweint, wie ein Schlosshund. Weil ich habe mich so in diesem Film verloren. Und wenn du jetzt die Augen schließt, das ist doch auch nur ein Film.
Ja. Ja, das ist also auch für mich so. Das habe ich den genannt, habe ich auch das.
Ja. Und wenn du das verstehst, dein Leben jetzt, das ist alles Illusion, wie ein Film.
Verstehe ich das nicht.
Aber
da muss ich mal arbeiten. Aber ich weiß ja, was du meinst. Also diese Forschung habe ich auch noch.
Verstehst du? Ich weiß nicht, James Bond, sagt dir das etwas? Ja, da sind wir natürlich sofort in dieser Rolle als James Bond. Dann sind wir die die hübsche Frau küssen und wir sind die bösen Jungs bekämpfen und wir sind die mit dem schönen Aston Martin durch die London kurven. Und jetzt in unserer Illusion, was wir denken, das ist Realität. Jetzt ist es das Gleiche, wir identifizieren uns mit diesem Körper und mit den Gefühlen und mit dem Film, der da abläuft. Und du, mit Übung kannst du dich auf die Beobachterposition zurückziehen und sagen, ich bin nur der, der diesen Film sieht. Ich bin nicht der Film. Ich bin der, der da im Kino auf dem Sessel hockt. Und alles, was da vorne auf der Leinwand abgeht, hat mit mir nichts zu tun. Ich bin der, der das wahrnimmt. Und da hilft dir vielleicht, wenn du mit Subjekt und Objekt arbeitest, alles, was man beobachten kann, kannst nicht du selber sein. Und du kannst doch denjenigen wahrnehmen, der Schmerzen verspürt. Also kannst du nicht derjenige sein, der Schmerzen verspürt. Du bist der, der sieht, da ist jemand und der hat sehr starke Schmerzen. Musst du halt mal in Koh Samui ins Krankenhaus gehen und durchs Krankenhaus gehen und sagen, genauso wie dieser Patient hier starke Schmerzen hat, ich bin hier, er ist da. Ich kann ja mit ihm mitfühlen, aber das heißt nicht, dass ich auch da diese Schmerzen über längere Zeit aushalten muss. Sagst du zum zweiten Patienten, wo du durchgehst, sagst du, das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst.
Kannst du bitte nochmal den anfänglichen Satz, also alles, was ich wahrnehmen kann, was ich also sehen kann,
ja.
Das ist nicht, das bin ich nicht.
Ja, das bist du nicht. Du kannst dich selber nicht sehen.
Naja, dann nicht dir das.
Subjekt, Objekt. Diese Tasse ist das Objekt, du bist das Subjekt. Und du kannst den Schmerz doch wahrnehmen, das tut ja verdammt weh. Aber dann bist du nicht der Schmerz. Das bin ich nicht, gehört mir nicht, ist nicht mein Selbst. Und du spürst auch, dass da jemand ist, der diesen Schmerz, der zittert in diesem Schmerz drin. Und da kannst du nicht dieser jemand sein. Das ist nämlich dieses Ich, diese Illusion Ich. Also musst du noch eine Stufe weiter hinten der Beobachter sein. Ja, das braucht halt seine, das braucht dann auch, wie soll ich sagen, einfacher wird es, wenn du in die Samadhi-Zustände reinkommst. Eine Upacara-Samadhi, das ist die angrenzende Sammlung, wenn sich Geist vom Körper trennt, dann hast du da wenigstens mal das Erlebnis, ich bin nicht mein Körper. Auch wenn das noch nicht dann etwas ist, was definitiv so bleibt. Sobald der Geist wieder im Körper drin ist, ist alles wieder vergessen. Ja. Darum brauchen wir die verschiedenen Übungen in Vipassana. Aber das ist so ein wichtiges Aha-Erlebnis. Und wenn dann das Ich mal nicht existiert, aber du bist trotzdem noch da, im Appanasamadhi, in der vollen Sammlung, in dieser Einspitzigkeit. Und das kannst du nicht erklären, es bringt gar nichts mit deinen Versuchen, die Dinge erklären zu wollen. Und das braucht auch halt seine Zeit, bis du dieser Kommentator ausschaust. Ja, es ist schade, dieser Kommentator macht uns unser ganzes Erleben kaputt. Du gehst in Koh Samui ins 5-Sterne-Restaurant, 10 Gomio-Punkte, bezahlst sehr viel Geld für ein Rindsteak aus Kobe Steak, das teuerste Fleisch der Welt. Und du bist nicht bei diesem Geschmack dabei. Du bist bei dieser Stimme im Ohr, die sagt, das ist aber gut, oh, das ist so lecker, das ist fein. Du kannst ja auch bei McDonald's irgendeinen Burger essen. Ja gut, das ist auch teures Essen, aber gehst du an eine Straßenküche für 30 Baht?
Das gibt es da nicht. 30 Baht kostet da nichts mehr.
40 oder 50 ja, Baht ist ja immer noch 1,20 Euro für einen Teller Reis mit Pad Kapau, mit Spiegelei.
Außen sehe, bin ich nicht. Alles, was ich sehe, was ich wahrnehme, bin ich nicht.
Das, ich weiß nicht, ich habe es durchdacht. Vielleicht musst du das aufzeichnen, wenn du eher visuell bist. Subjekt und Objekt. Und was du dann später machen kannst, später beginnen kannst, ist, dass du wirklich voll auf Konfrontation zu den Kilesas gehst. Voll Konfrontation. Und das, vielleicht kannst du das hier mal so kurz machen, so. Wenn die Kilesas sagen, die Blase ist voll, ich muss aufs Klo, dann sagst du, nee, jetzt nicht. Ich entscheide, wann ich aufs Klo gehe und nicht ihr. Und dann wartest du. Ich bin jetzt müde, nee, jetzt nicht. Ich muss jetzt essen, nee, jetzt nicht. Das kannst du hier natürlich nicht, weil wenn du sagst, nee, jetzt nicht, dann musst du 24 Stunden warten. Wobei, das ist gar nicht so dramatisch. Aber ich würde nicht zu viel jetzt noch in diese paar Tage reinstecken. Das kannst du dann später mal.
Ich habe schon genug Gedanken, die mir nicht da.
Dass du da komplett auf Konfrontation gehst und dass du auch mal die Dinge, die dir der Kommentator sagt, hinterfragst. Also, wenn du dich mit den Augen identifizierst. Was sehen die Augen? Die sehen Farbe und Form. Die sehen kein Auto, kein Baum, kein Mensch, nichts. Da kannst du dir ruhig mal die Frage stellen, wer weiß denn eigentlich? Wer ist der, der weiß? Oder das, was weiß? Ich nehme immer das Sächliche, weil ich habe gemerkt, mein Geist, der hält sich sofort an, das ist das wahre Ich, das, was weiß. Oder wenn ich eben sage, der weiß, da ist das richtige Ich. Und das gibt's nicht. Aber es gibt auch nicht nichts. Und das verstehen wir nie, wenn wir es nicht erlebt haben. Der erhabene Buddha wurde gefragt, ja, wie ist es jetzt, wenn du stirbst? Bist du dann oder bist du nicht? Und er hat gesagt, weder bin ich, noch bin ich nicht. Und unsere Logik kann mit dieser Aussage nichts anfangen. Das ist außerhalb von unserem Verstand. Weder bin ich, noch bin ich nicht.
Ja, absolut.
Ja. Und da für mich so ein wunderschönes, das ist wirklich ein wunderschönes Bild, ist das Bild des Diamanten. Stell dir vor, du bist ein Diamant. Jede geschliffene Seite dieses Diamanten ist irgendeine Facette von deiner Persönlichkeit. Die buddhistische Arbeit, Praxis, geht es darum, alle geschliffenen Seiten vom Diamanten wegnehmen. Und was bleibt übrig? Aber den siehst du ja nicht. Du siehst ihn nur, weil die Seite geschliffen ist.
Ach so, man würde dann den ganzen Stein wegnehmen.
Nein, nein. Nein, eben nicht. Wenn du nur die Oberfläche vom Stein wegnimmst.
Der Stein, der eigentliche Stein.
Der eigentliche Stein, aber den sieht man nicht mehr. Und dann kannst du auch nicht erklären, was ein Diamant ist, ohne die geschliffenen Seiten.
Ach so.
Das bleibt übrig, das ist das Chitta, das wurde nie geboren und das stirbt auch nie. Das ist Nitya, dieser Teil vom Chitta. Aber über die verschiedenen Millionen, Milliarden von Leben ist eben dieser Diamant, hat verschiedene geschliffene Seiten erhalten. Millionen von Seiten. Wir nehmen jetzt jede Seite weg. Und weg. Und weg.
Auch das Kamma oder das Vipaka. Das ist ja noch erlöst, dass da nichts mehr kommt.
Ja, aber ich spreche jetzt nicht vom Chitta, sage ich. Die eine geschliffene Seite ist ein Eifer. Die andere geschliffene Seite ist ein Hass. Die andere geschliffene Seite ist weiß ich was, deine Intelligenz, die nächste geschliffene Seite ist deine Faulheit, die nächste geschliffene Seite ist, was gibt's noch alles für Ausdrücke, kommt jetzt mir gerade nicht so.
Ich weiß noch was, also alles, alle Eigenschaften.
Ja, wenn du aufschreibst, ich, Hans-Georg, bin, ich bin ein Mann, diese Seite geht weg. Ich bin 65 Jahre alt, diese Seite geht weg.
61.
Sorry, ich wollte dich nicht älter machen. Ich bin handwerklich begabt, diese Seite geht weg. Ich bin dies, diese Seite geht weg. Ich bin treu, ich bin dies und das. Und am Schluss bist du die wahre Essenz. Ist eine gute Aussage über das. Und eben das reine Wissen, das bleibt übrig.
Die reine Essenz ist also eine Form von Energie, kann man sagen. Da ist sie dann.
Ich weiß nicht, ob es Energie ist.
Also eine Form von, ja, ist auch egal, auf jeden Fall eine Form von, also nicht materielle.
Siehst du jetzt, wie du beginnst, die Dinge zu erklären?
Mhm.
Weg damit.
Ja,
musst du nicht erklären, weil jede Erklärung ist falsch.
Mhm.
Etwas, was du nicht erklären kannst, wenn du es erklären willst, ist es falsch. Und deshalb, der erhabene Buddha hat ja nicht detailliert erklärt, wie es ist, sondern er hat mit Symbolen gearbeitet. Mit Analogien, mit Gleichnissen. Aber wir sagen doch auch, wie die Vergleiche hinken. Irgend so etwas sagen wir im Deutschen. Also das müssen wir bewusst sein, dass Vergleiche hinken. Aber er macht geniale Vergleiche. Also die Körperuntersuchung in einem fortgeschrittenen Stadium, sagt er, wenn der Metzger eine Kuh zerlegt, und zwar so zerlegt, dass er alles, was die Kuh ausmacht, dann weiterverarbeiten könnte. Das heißt, die Haut sauber abtrennen, das Fett sauber abtrennen, dann die Knochen, die Sehnen und so weiter. Er nimmt die Kuh auseinander und dann setzt er sie wieder zusammen. Das ist das, was wir mit der Körperuntersuchung machen. Körper auseinandernehmen, anschauen, da ist Haut, Haare, Körperhaare, Zähne, Nägel. Das sind die ersten fünf, die wir anschauen. Und dann setzen wir die wieder zusammen. Und nehmen sie wieder auseinander. Oder bei dem Gewahrsein.
Aufmerksamkeit.
Da bringt er das Gleichnis. Du hast einen Krug, ich glaube von irgendwelchen erlesenen Ölen auf dem Kopf und gehst durch einen Markt, und auf einem Markt ist ja immer sehr lebhaft, Und du musst so gewahr sein, dass du keinen Tropfen, der Krug ist natürlich bis zum Rand gefüllt, kein Tropfen darf runter. Weil hinter dir steht ein Soldat mit dem Schwert und wenn du nicht gewahr bist, zack, sticht er zu oder Kopf ab.
Kopf ab. Ah, nee, das ist ja auch.
Ich nehme eine halbe Tasse, bitte.
Ja, selbstverständlich. Sorry, ich dachte. Ich gebe dir die sowieso gleich mit, ne?
Ja, schauen wir dann, wie viel noch drin ist. Ich hoffe, du hilfst mir. Ja, genug.
Ja, da muss ich mich erstmal ein bisschen gewöhnen.
Was?
Dass ich sehe, was du hast und nicht hast. Verstehst du, dass ich da. Nee, du hattest jetzt ja nichts mehr in der Tasse drin. Ich dann.
Aha. Ja. Vor allem musst du mal über die Fragen nachdenken. Weil wenn du fragst, möchtest du noch etwas haben, dann muss ich logischerweise Nein sagen. Ich möchte nicht. Ich muss mich ja enthalten.
Ja.
Also,
ja,
ich gehe auch nicht zum Abt und sage, willst du, dass ich deine Almosenschale trage? Ja, sondern ich gehe hin und sage, gib mir deine Almosenschale.
Und dann gebe ich einfach was. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehen würde, deine Tasse ist jetzt, du hast die leer getrunken vom Kaffee.
Ja.
Dann gebe ich dir einfach was.
Ja.
Ich würde es vielleicht so.
Wie?
Dann nickst du oder nickst nicht. Dann weiß ich ja, dass du was haben möchtest oder nicht.
Nee,
das geht eben nicht. Das geht eben nicht.
Es wird halt für dich als Laie, weil du dich mit dem Thema, musst du dich auch nicht beschäftigen.
Nee.
Aber bis du da mal drin bist, also als wir hier angekommen sind, unten der Weg, den wir frei gemacht haben, den Meditationsweg, der war zugewachsen. Und ich darf nicht sagen, komm her und schneide da die Äste der Bäume und zupfe da die Gräser raus. Aber es gibt die Möglichkeit, dass ich Andeutungen mache.
Ja.
Und dann habe ich dem Poen, der jeden Tag kommt da zum Frühstück, dem habe ich gesagt, kannst du mir helfen? Mhm. Ja, was musst du? Habe ich gesagt, ja, ich nehme alle Werkzeuge mit, kommst du einfach mit. Dann sind wir runter und dann habe ich gesagt, siehst du, hier möchte ich Gehmeditation machen, aber wenn ich hier laufe, da hat so verdorrte Gräser im Dezember, ist halt nicht so grün wie jetzt, verdorrte Gräser, und wenn ich da gehe, dann streift mein Kopf bei den Ästen. Ja, was willst du, sage ich. Ich kann dir nicht sagen, was ich will, weil ich. Wir haben diese Regeln und an die halte ich mich.
Du kannst sagen, da streifst mein Kopf an den Ästen.
Ja, ich kann solche Andeutungen machen. Aber ich mache da von Andeutungen machen. Mache ich sehr wenig Gebrauch. Siehst du, ich könnte dir jetzt auch Andeutungen machen. Jetzt muss ich irgendein Beispiel nehmen, welches sicher nicht stimmt. Dass es ja unglaublich schwierig ist, jeden Tag vom Berg runter und jeden Tag hoch. Und ich muss das so machen, dass du auf die Idee kommst, ich könnte ja so eine, wie heißen die Golf-Wägelchen da, die Elektro, die Caddy-Wägelchen, könnte ich dem Mönch da spenden, dass er den Berg hochfährt. Und das ist immer so schwierig. Also ich habe das, im Gegenteil, als ich das erste Mal Mönch war, ist mir ein Hund von hinten auf den Schuh gestanden und ich habe es nicht gemerkt, ich bin weitergegangen. Respektive schon gemerkt, aber ich konnte nicht mehr stoppen. Weil ich weitergegangen bin und er hat den Schuh auf den Boden gepresst mit seinem Gewicht, jetzt hat der Schuh kaputt gegangen. Und dann kann ich nicht irgendjemandem sagen, meine Schuhe sind kaputt. Also bin ich barfuß rumgelaufen und es hat eine Woche gedauert, bis dem Lehrer aufgefallen sind, dass ich barfuß rumlaufe. Sagt er, zieh doch Schuhe an. Sag ich, ja, meine Schuhe sind kaputt. Und dann hat er mir Schuhe gegeben. Und wenn dann mein Vipaka nicht so ist, dass jemand kommt und sieht, er hat keine Schuhe, und muss dann auch noch seine Gedanken machen, warum hat er keine Schuhe an? Aha, vielleicht hat er eben keine Schuhe. Und das ist spannend. Nicht damit mit Andeutungen arbeiten in so einer Situation, wenn Laien kommen und sagen, oh, meine Schuhe sind kaputt gegangen. Sondern einfach warten. Vipaka wird schon kommen. Ja.
Und wenn ich jetzt dem Abt zum Beispiel Geld gebe, dann macht er damit Dinge, die für das Kloster gut sind.
Ja.
Das wäre dann die eine einfache Möglichkeit, dass das geschieht, was also dann zum Vorteil ist.
Das ist eine Möglichkeit, ja? Ja. Also ich hab lang nicht daran gedacht, als Laie. Ich war in der Schweiz viel in zwei Klöstern. Wobei das eine Kloster, da waren nur thailändische Mönche. Und in Thailand gibt es so eine Light-Version der Mönchsregeln. So beispielsweise sagen diejenigen Mönche, wir dürfen Bäume zurückschneiden, aber wir dürfen den Baum nicht fällen. Also wenn er weiterlebt, ist ein Ast abhacken okay, Gras schneiden, Rasenmähen ist okay, einfach das Gras darf nicht kaputt gehen. Aber im Vinaya da steht drin, mit solchen Dingen dürfen wir nichts zu tun haben. Also was haben Sie mir erzählt, da einmal hat jemand in der Erde gegraben, habe ich gesagt, das ist für Mönche nicht gestattet. Und diese Gruppierungen von Mönche, die sagen, wenn ein Lastwagen Erde hinschüttet, 4 Monate lang darf ich in dieser Erde graben, weil da kein Wurm drin ist, den ich töte. Und wenn die Erde mal 4 Monate gelegen ist, dann darf ich nicht. Und ich habe einfach gesagt, also ich bin zu wenig weise, um zu sagen, welche Regeln das man lockern kann. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht in Europa, wenn die Regeln lockern, das hat so wie während den Anfängen. Da kommt die nächste Regel und die nächste Regel. Also, aber ich wollte erzählen, ich war in einem Kloster, da waren nur westliche Mönche, Deutsche und so weiter. Und die haben einfach nie über Geld gesprochen. Da war ein Gestell mit kostenlosen Büchern und daneben eine Spendenbox. Aber nicht angeschrieben, bitte spenden, sondern aus Holz, sehr dezent. Wenn man sie angeschaut hat, hat man gemerkt, da ist ein Schlitz, das wird die Spendenbox sein, aber sie haben nie über Geld gesprochen oder solche Dinge. Aber am Büchergestell stand Bücher kostenlos zur kostenlosen Verteilung. Und ich habe für mich und für 2 andere Freunde, habe ich da insgesamt waren das 9 Bücher aus dem Gestell genommen, unter den Arm genommen. Meine Partnerin kommt und sagt, und jetzt? Sage ich, und jetzt habe ich das, was ich brauche, jetzt können wir gehen. Und sie sagt, da ist eine Spendenbox. Und ich sage, ja, für was? Ja, zum Beispiel für die Bücher. Ja, aber die Bücher sind kostenlos. Und dann sagt sie, aber die Bücher, die müssen doch gedruckt werden. Und auf der ganzen Welt gibt es doch keine Gratisdruckerei. Die Bücher müssen geschrieben werden mit einem Computer. Und der braucht Strom. Und da muss man das ausdrucken. Und da braucht es wieder Papier und Druckerpatrone. Und in Europa müssen die Mönche, die Pflichtversicherungen haben, also in der Schweiz ist es die Krankenversicherung, ist Pflicht, und sie müssen Altersvorsorge einzahlen.
Mönche?
Ja, müssen sie einzahlen. Aber wenn sie dann in Rente sind, dürfen sie das Geld nicht annehmen. Einzahlen müssen sie, aber die Auszahlung darf nicht erfolgen. Ist ja klar, die Schweiz kann nicht sagen, buddhistische Mönche behandeln wir so, machen wir ein spezielles Gesetz, und jüdische Rabbiner haben, die dürfen vielleicht Geld, aber dafür dürfen sie dieses nicht, dann machen wir ein spezielles Gesetz, und sie sagen einfach alle gleich.
Naja, dann kann man die Auszahlung wenigstens so regeln, dass das nicht dem einzelnen Mönch vielleicht zufließt, sondern einem Kloster.
Ich habe mich damit noch nicht befasst, weil ich bin noch nicht 65, aber ich würde so jetzt einfach sagen, das geht nicht. Weil wenn du mir persönlich Geld gibst und sagst, ja, wenn du Cola oder Kaffee, dann nimm von diesem Geld, dann darf ich das weder für mich annehmen, noch darf ich, wenn ich es angenommen habe und dann merke ich, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich gebe es dem Kloster weiter. Mhm. Sondern in den Regeln steht dann drin, wenn ein Mönch Geld annimmt, was er nicht annehmen darf, dann muss dieses Geld vernichtet werden. Dann sagt der erhabene Bruder sogar, wie man dieses Geld vernichtet. Ein Beispiel kommt mir jetzt gerade so in Erinnerung, dann geht man auf einen Berg und schmeißt das Geld ins Tobel runter, dass man da nicht mehr rankommt. Und dann gibt es eben die Regel, halt der Abt, der nimmt dann das Geld, das gespendet wird, und verwaltet es und entscheidet dann letztlich auch, hier muss das gemacht werden und hier müssen wir Strom bezahlen und vielleicht Wasser einkaufen, Trinkwasser, solche Dinge. Wir hatten riesen Pech. Du siehst da hinten der Wassertank, der defekt ist, der kaputt ist. Da links, der weiße Tank.
Ach so, der da liegt.
Ja. Weil den haben sie aufgestellt auf sandigem Boden,
ohne Stütze.
Schon eine
Betonplattform.
Sie haben schon aus Eisen ein Gestell gebaut, aber die Füße, die sind dann halt, weiß ich wie viele Quadratzentimeter groß. Und darunter keine Ziegelsteine oder betoniert. Und die lieben Thais, die haben manchmal die Gäste, die herkommen, überhaupt, ich weiß nicht, die dann haben sie Wasser laufen gelassen und den Wasserhahn nicht zugemacht. Und dann hat es die Füße unterspült. Und dann ist der ganze Tank, 2000 Liter waren sicher noch drin. Plumm. Mitten in der Nacht habe ich gehört, Tag! Was war jetzt das? Das war jetzt ein ungewöhnliches Geräusch. Und dann, als ich runter bin um 3 zu duschen, habe ich gesehen, ganze Dings, 2000 Liter. Das ist Spendengeld, das war an so einem Kran, da haben sie ihre Spritzpistolen, um da Wasserspiele zu machen, haben sie da aufgefüllt. Und einfach, also ich weiß nicht, wieso kann man einen Wasserhahn nicht schließen? Da hinten auch, der Tank, der da neben dem Klo steht.
Ja.
Dann gehen sie ins Klo und lassen das Wasser laufen und fahren ab. Das sind wieder, wobei das Wasser, das bekommen wir geliefert durch die Gemeinde.
Naja, trotzdem wird es nicht sein, dass das Wasser die Einzelne.
Ja. Gerade hier, wo wir nicht so viel Wasser haben, ist eher eine trockene Provinz. Reisanbau geht nur einmal pro Jahr. Reisanbau geht nur einmal pro Jahr.
Ja. In Nongkai geht dann öfters das.
Es gibt einige, nicht die ganze Provinz, aber einige Orte.
Ah ja, okay.
Wir haben hier schon einen Fluss, der geht gar nicht, ungefähr 5 Kilometer, 3 bis 5 Kilometer von hier. Ja. Die Grenze zwischen Yasothon und Amnat ist ein Fluss.
Ja.
Aber wenn du da hingehst, so ab Dezember, so viel Wasser führt der nicht mehr. Also mit diesem Wasser könntest du keine Felder. Und dann irgendwann im April wird leer gefischt. Weil sonst verenden die Fische.
Ja, das hast du dann natürlich dann da neben diesem River Mekong nicht. Wenn du da jetzt nochmal ein Reisfeld hast, dann hast du immer auch dieses Uferfiltrat. Also dieses Wasser von dem Mekong, das geht ja ein paar Kilometer dann da weiter. Das heißt, wenn du dann einen Brunnen hast, wenn du ein Stück so einen Kilometer weit entfernt bist, kannst du immer einen Brunnen, einen Nambadin oder wie sich das Ding nennt, Nambadin, ne?
Weiß ich nicht.
Okay.
Ich habe zwar mal einen gebaut oder bauen lassen, bohren lassen, aber ich weiß nicht, wie er auf Thai heißt.
Also ich muss das immer. Und da das geht dann ganz gut.
Ja.
Mir ist sehr wichtig, es gibt ja einige sehr trockene Gegenden. Also deswegen könnte ich es nicht verstehen, dass einer da Wasser da. Das müsste ihm auch klar sein. Sollte
klar sein. Sollte klar sein, aber ja, ist halt so. Ist zu akzeptieren. Und deshalb habe ich dem Abt gesagt, wenn wir ein wenig Geld haben, dann kaufen wir für die Wasserleitung so einen Verschlusshahn. Und das setzen wir hinter dem Klo in die Wasserleitung. Und ich gehe einfach jeden Tag runter, öffne da, lasse die Behälter voll Wasser laufen, dann schließe ich hinten. Und die Leute, die sich nicht darum kümmern, ob das Wasser den Berg runterläuft oder das Klo runtergeht, die können dann keinen Schaden anrichten. Das geht wunderbar so.
Ja, klar. Das ist eine begrenzte Menge dann zur Verfügung gestellt wird.
Ja, der eine Eimer hat vielleicht 10 Liter und der andere ist so ein 5 Liter Eimer. Das genügt zu spülen. Hinten zu waschen. Und wenn dann irgendwie eine Zeremonie hier oben ist, dann machen wir halt auf. Dann ist logisch, dann sind alle 3 Tanks, die wir jetzt da haben, sind leer. Und dann kommen sie hier hoch, kochen machen sie, bis jetzt haben sie noch nie hier gekocht, aber abgewaschen. Wenn fertig gegessen wurde, und dann wird natürlich Wasser gebraucht.
Ja, aber du sagst, gekocht haben wir hier noch nie. Also das ist oben gekocht.
Nee, hier oben noch nie. Noch nie. Sie haben, ja, unten haben sie einfach die Küche, das Häusl da. Da wird gekocht. Und wo sie dann kochen, wenn wir hier oben so eine Zeremonie haben, das weiß ich nicht. Natürlich Somtam, aber das ist nicht erhitzen, kochen. Aber das machen sie dann hier schon. Und ich glaube, nächstes Jahr, da haue ich während dieser Zeit ab, wo diese Zeremonien sind. Ja, das ist wirklich, ich verstehe es nicht. Hier ist der Naturschutzgebiet, der Berg. Wir dürfen keine Bäume fällen. Aber weißt du, der ganze Berg ist voller Menschen. Und dann kommt natürlich, überall wo mehr als 2 Menschen sind, kommt der Eisverkäufer. Und dann essen sie das Eis. Und wir haben extra Kehricht, Plastiksäcke, haben wir aufgestellt. Aber wie die Menschen halt so sind, dort wo das Eis gegessen wird, wenn nicht gerade dort ein Kehrichtsack ist, dann fällt halt das Papier auf den Boden. Und das, wenn du jetzt genau schaust, da hat es noch überall Dreck und ich habe schon, weiß ich wie viele Stunden bin ich da rumgelaufen und habe Säcke voll Abfall zusammengetragen.
Habt ihr noch so einen Sack da?
Habe ich noch, ja.
Könntest du mir eigentlich, ich wollte das nämlich auch mal machen, so ein bisschen diese Abfälle beseitigen. Weil überall, wo du gehst, ist der Abfall. Ja. Ich bin irgendwie schade. Vielleicht kannst du mir gleich mal mit. Dann kann ich ja morgen noch ein bisschen, die nächsten Tage noch ein bisschen sammeln.
Ja. Ja. Ich nehme dir morgen einen mit, okay, zum Essen. Kann ich machen. Okay, super. Aber nicht, dass du da anstelle von Meditation Abfallentsorgung machst. Du bist nicht wegen dem hier.
Nee, aber ich möchte machen.
Ja, ja, das ist absolut okay.
Nee, ich mache es aber nicht nur. Nicht,
wenn du anstelle von einfach herumsitzen und in der Nase bohren, wenn du das machst, ist okay. Aber nicht, dass du sagst, es ist wichtiger, den Abfall zusammenzuräumen, wie Meditation.
Die habe ich mir auch schon gesagt, das darf ich nicht als Ausrede.
Ja. Darum hat es auch noch so viel Kehricht da rumliegen. Weil ich habe auch, es hat mich wirklich dermaßen gestört, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich 2 Tage lang wirklich da voll überall und dann, nee, mein Auftrag ist Meditation und nicht putzen. Und ich weiß nicht, nächste Woche hat der Abt da 2-mal einen Einsatz in der Schule, haben sie ihn gebeten, etwas über die Lehre zu sagen. Und ich habe ihm schon gesagt, das wäre doch eine Idee, dass wenn die Schule einen Umwelttag macht, das müssen sie von Zeit zu Zeit machen, dass halt mal so 2-3 Klassen hierher kommen und dann sagen wir, die Mädchen sollen unten mit den Lehrerinnen und die Buben sollen oben mit den Lehrern unter der Leitung der Mönche da die Abfälle zusammensuchen.
Ja, hier vorne ist also ein ganzer Abfall.
Also bei der einen Hütte, wo der eine Mönch da angefangen hat zu renovieren.
Ich glaube die andere Hütte, ich meine die andere Hütte, ist das die andere Hütte?
Die unterste.
Ja, also die
wenn du da runterschaust, ja, Richtung ja, See, ja, da haben sie ja Müll verbrannt.
Ja.
Halbwegs verbrannt.
Ja, halbwegs verbrannt. Das müsste auch mal. Naja, mal vielleicht.
Ja, weißt du, das Thema Abfall ist hier noch nicht lang ein Thema.
Ja, das ist. Ja.
2008 hatten wir noch keine Abfalleimer.
Ach, na gut.
Ich weiß, am Ende meiner Mönchszeit, da ist das andere Dorf ist ja ein Hauptort, wo mehrere Dörfer zusammengefasst sind. Ich weiß nicht, wie man so, dem sagt. Bezirksort oder so. Und da ist der Chef vom Bezirk gekommen zum Abt, den du kennengelernt hast, und hat gesagt, hier, du bekommst 4 Mülltonnen. Der Müll kommt hier rein und wir kommen den Müll abholen. Das kostet pro Mülltonne, weiß ich, 20 Baht pro Monat. Der Abt hat gesagt, nimm die Mülltonnen mit. Ich bezahle nicht 20 Baht pro Monat, pro Mülltonne. Und das hat 2 Jahre gedauert, bis, die sind immer wieder hin und haben, du als Mönch musst Vorbild sein, Abfall darf nicht auf den Boden, darf nicht verbrannt werden, darf nicht vergraben werden. Also wenn du zu meiner Familie gehst, in Camping Pet, dort liegen Windeln von meinen Kindern vergraben, von vor 20 Jahren. Ja, meine Schwägerin hatte, das war die einzige Möglichkeit, anzünden oder vergraben.
Ja, ich kenne das. Das war die einzige Möglichkeit, das ist aber jetzt für viele immer noch die einzige Möglichkeit. Jeder hat ja so seine eigene Müllverbrennungsanlage.
Ja, nee, also hier haben wir Müllabfuhr.
Ja, aber die verbrennen, ich habe das ja gesehen, die verbrennen das trotzdem immer noch selbst.
Ja, weil es kostet.
Ja, 20 Baht.
Ja, das sind 20 Baht.
Naja.
Ja, das braucht, weißt du, wenn ich mich zurückerinnere, St. Moritz, Weltkurort, viele Touristen, als ich, das war vor meiner Geburt, hat St. Moritz den Abfall in den See gekippt. Ja, vor 55 Jahren war es definitiv noch so. Ich bin ja jetzt 50-jährig. Da haben sie dann, das war eines der ersten Projekte, die mein Vater in Angriff nehmen musste, als Chef der Gemeindebetriebe. Diese Kehrichtdeponie da im See haben sie mit Erde aufgefüllt, hat so eine, ja, ein künstliches Ufer gegeben. Aber da, wenn du nach St. Moritz reist, zum Segelhaus, und du sitzt da im Restaurant, dann sitzt du auf sehr viel Müll. Ja. Und hier verstehe ich es natürlich, weil sehr viele Dinge noch heute sind ja verpackt in irgendwelchen Bananenblättern oder weiß ich, wie die Blätter heißen. Hast du sicher schon gesehen, es gibt Süßspeisen, manchmal bekommen wir die auch als Dessert dargereicht, die sind eingewickelt in Bananenblättern. So der Klebereis mit Bananen und irgendwie Kokosmilch.
Kokos mit ein bisschen Zucker. Oft sind noch so ein paar Bohnen und manchmal so ein paar von genau. Bananen.
Genau, so, ja. Und das kannst du, diese Blätter kannst du fallen lassen. Nach 3 Tagen sind sie weg. Ja. Biologisch abbaubar. Ja. Und wenn du natürlich dann ein Eiscreme hast, dann lässt du das Plastik auffallen, weil niemand hat dir gesagt, dieses Plastik, das ist nicht biologisch abbaubar.
Ja, nee, ist schon. Ich meine, ist klar, wir sind ja, wie gesagt, wir sind viel weiter. In Europa, da sind wir einfach wesentlich weiter. Da sind wir auch kreativer.
Ja. Aber wir wussten auch, und das wird hier auch kommen, alle Gesetze, die sie wirklich durchdrücken wollen, die werden mit unglaublich hohen Strafen belegt.
Ja.
Ja. Also Bäume fällen ist der strikte verboten.
Hier ist der Strafe, also in den Naturschutzgebiet.
Ganz Thailand. Also hier alle Bäume, aber die Tropenholzbäume darf man nicht fällen. Und im anderen Kloster, da hatten wir so einen Tropenholzbaum und der hat nicht nur ein Hütchen, sondern ein Häuschen hat er bedroht. Und ich war mit meinem Abt unterwegs in einem anderen Kloster und die bauen eine Saal aus Holz. Und er hat gesagt, ich habe einen Baum, der muss gefällt werden und ihr braucht Holz. Kommt mit einem Lastwagen, fällt den Baum und nimmt das mit. Und als der Baum gefällt wurde, kam die Polizei vorbei. Der Lastwagen wurde konfisziert, das Holz wurde konfisziert. 50.000 Baht Strafe. Ja.
Das war ein Tempel, das war ein Kloster.
Ja, ja. Ja, mein Abt hat gesagt, das ist mein Baum und du hast keine Bewilligung, fertig. Also das war ein Riesenauflauf. Da ist die Politik erschienen vom Ort und die Polizei und ein Riesending.
Ja, aber gut, dass sie das durchgesetzt haben.
Ja, wobei für meinen Abt war es schon ein Schock. Weil wir gehören nicht zum ganzen System in Thailand. Die Mönche stehen immer außen vor.
Die Mönche stehen auch außerhalb.
Ja, wir haben ja unsere Gesetze.
Ach so.
Und die thailändische Gesellschaft hat ihre Gesetze.
Ach,
und wir leben nach unseren Gesetzen.
Und das ist also auch dokumentiert, oder? Das ist halt auch im System, das ist auch System immanent, oder? Das ist, wie soll ich das sagen? Das ist eben,
ja, das hat sich jetzt über die Jahre, hat sich das eine Art wie verwässert. Aber vor 20 Jahren, wenn jemand, ein Thai hat jemand umgebracht und die Polizei war ihm auf den Fersen, dann konnte er in ein Kloster gehen, zum Mönch ordiniert werden, dann hat ihn die Polizei nicht verhaftet. Und dass die Polizei in ein Kloster geht und einen Mönch verhaftet, das ist heute, das machen sie überhaupt nicht gerne.
Ja, ja, das ist.
Auch wenn der Mönch da vor 4 oder 5 Jahren war ein Riesenskandal, weil ein Mönch hatte ein Privatflugzeug anscheinend und sehr viel Geld anscheinend und eine Frau oder Freundin mit Kindern anscheinend. Und da musste die Polizei, hat mit den Obermönchen da gesprochen, was sollen wir tun? Packt ihr den mit eurem Mönchsgesetz oder sollen wir mit dem Zivilgesetz? Und dann haben die Mönche gesagt, geht ihr mit dem Zivilgesetz? Aber der Mönch ist dann in die USA geflogen. Geflohen.
Geflohen.
Ja. Geflohen. Und da ist heute noch in aller Munde. Weil als wir hier ankamen, mussten wir ab und zu in das Kloster nach Namprig gehen, um auszuhelfen. Und dann waren wir hier, ja, zuerst 3 Mönche, nach 2 Wochen waren wir schon 5 Mönche. Und 5 Mönche in ein 4-plätziges Auto geht einfach nicht, plus noch der Fahrer. Und dann habe ich dem Abt gesagt, am besten wir kaufen einen Helikopter. Und er sofort, oh, wir sind nicht, der heißt Nenkam, der fehlbare Mönch. Wir sind nicht in Inkam, wir müssen aufpassen. Habe ich gesagt, das war doch nur ein Spaß.
Helikopter, ja.
Ja, manchmal wäre das wünschenswert. Manchmal wäre das wünschenswert. Weil jetzt auch, wann am 21. haben wir Ordination, da kannst du hierbleiben oder mitkommen.
Also ich muss da nicht mitkommen.
Nein, du bist nicht verpflichtet mitzukommen. Aber da gehen wir am Morgen hin, essen da, da wirst du vermutlich mitkommen, es sei denn, du willst fasten. Dann kommen wir zurück, dann müssen wir die Almosenschale, das Reis, welches gespendet wird, ausleeren, Almosenschale waschen und dann steigen wir schon wieder ein und fahren wieder zurück, weil dann die Ordination ist. Und dieses dauernde Hin und Her, das ist so,
Also ich würde dann nur zum Essen mit da, aber dann bin ich lieber hier, ehrlich gesagt.
Wie du willst.
Also ich weiß nicht, dass ich noch dem Essen komme ich gerne, dann klar, ich muss ja halt essen, aber ich bin lieber hier.
Ja, müssen musst du nicht.
Doch, ja, nein, ich schon.
Außer deine Gier sagt niemand, dass du essen musst.
Und meine Gier sagt das ganz deutlich. Ganz schlicht noch. Ja, ich liebe meine Augen.
Ja, da kannst du sehr gut hier bleiben.
Ja.
Es gibt solche, die kommen gerne mit, weil es eine Abwechslung ist. Solche, die gerne hier bleiben, weil es dann zu viel Aufregung ist wieder für den Geist.
Ja. Das ist dann der 21. ist, glaube ich, Mittwoch.
Nein, ist Donnerstag, oder? Ich weiß auch nicht genau.
Ich weiß, 21.
21. ist morgen. Dann ist es übermorgen am 22.
Das ist am 22.
Donnerstag, ja.